Hallo, herzlich willkommen bei Nachgehackt, dem Podcast für IT-Security. Mein Name ist Henrike Tönnes und hier spreche ich mit Expertinnen und Experten über Sicherheit in der IT-Technik. Und zwar so, dass es alle verstehen. Alle Rechner hochgefahren? Dann kann's ja losgehen. Die Welt ist im Wandel, die digitale Welt erst recht. Und man braucht wirklich kein Experte zu sein, um zu wissen, dass das Thema IT-Sicherheit so ziemlich alle Bereiche unseres Lebens durchdringt. Kaum ein Bereich hat sich so rasant entwickelt und entwickelt sich weiter. Heute möchten wir hier bei Nachgehackt mal ein kleines bisschen in die Zukunft gucken. Dafür haben wir aber keine Glaskugel da, sondern wir haben zwei Menschen eingeladen, die wissen, wo die IT-Sicherheit sich hinentwickeln und weiter ausbreiten wird. Dazu gucken wir uns zum einen die technische Seite an, aber auch natürlich die menschliche Seite, die User-Seite des Ganzen. Ich habe zum einen Christoph Paar hier, Direktor am Max-Planck-Institut für Cybersicherheit und Schutz der Privatsphäre und absoluter Sicherheitsfachmann im Bereich Internet of Things. Er ist Wiederholungstäter bei Nachgehackt übrigens. Herzlich willkommen, Christoph. Und ich habe Angela Sasse hier. Sie ist studierte Psychologin und Informatikerin und Inhaberin des Lehrstuhls für Human-Centered Security am Horst-Görz-Institut für IT-Sicherheit an der Ruhr-Universität Bochum. Auch dir ganz herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid.
Danke für die Einladung.
Sehr schön. Bevor wir so richtig losgehen in Medias Res, haben wir, du weißt das schon, Christoph, aber Angela weiß noch nichts von ihrem Glück, immer so drei Einstiegsfragen, die wir stellen. Ich fange einfach mit dir an, Angela. Wofür nutzt du deinen Rechner am häufigsten?
Leider für die Arbeit. Okay. Das heißt also, und unsere Arbeit ist ja viel Schreiben, Recherchieren.
Okay, also als Recherchetool. Nutzt du ihn auch privat?
Ja, aber nicht so viel, wie ich denke, dass es die meisten anderen Leute tun. Also ich bin, habe mich vor 15 Jahren sehr bewusst entschieden, also auf sozialen Medien, wenn es geht, gar nicht unterwegs zu sein.
Okay, also auch nicht so als Kommunikationstool, der bleibt privat meistens aus. Ja, okay.
Richtig.
Woran denkst du, Angela, wenn du das Wort IT-Security hörst? Was assoziierst du als erstes?
Ja, also rein aus meiner beruflichen Perspektive, Haare raufen assoziiere ich damit. weil nämlich also der Zustand der IT-Sicherheit in der Praxis wirklich ziemlich desaströs ist. Mhm. Und wir also sehen, dass viele wissenschaftliche Neuerungen und Einsichten, die wir hatten, dass es in der Praxis nur sehr, sehr langsam ankommt.
Mhm. Okay. Also nicht sofort so eine ganz positive Assoziation mit dem Begriff bei dir?
Nein, sondern eher, Gott, wir haben noch fürchterlich viel zu tun.
Okay. Wurdest du schon mal gehackt?
Ja, und zwar, also das geht jetzt auch schon 5 Jahre oder so zurück, als es mit diesen SMS-Nachrichten anfing.
Oh, ja.
Und also quasi mit einer gefakten Nummer. Also habe ich eine SMS bekommen, dass es bei meiner Kreditkarte ein Problem gäbe.
Oh.
Und habe dann eben also die Nummer, die da vorgegeben, angerufen. Und es war mir also erst so halbwegs. Durch das Gespräch wurde ich auf einmal so ein bisschen misstrauisch und habe dann also, hatte aber schon einige Informationen gegeben, die Angreifer nutzen konnten. Aber ich habe dann sofort dann danach nochmal die Bank, also nochmal die Karten rausgeholt, habe die Bank angerufen und habe denen gesagt, ich glaube, hier ist was passiert und ihn bitte sperren. Und das
ist also gut gegangen.
Ja, es
Gott
ist
sei Dank.
Aber gut, aber da hat sich dann auch mal wieder gezeigt, ne? Dass wenn ich also jetzt hier so in da sitze, ich mache was, ich bin gestresst von der Arbeit her, ich muss noch so viel, dann kommt auf einmal so eine SMS, die sagt, es gibt ein Problem mit ihrer Kreditkarte, bitte setzen Sie sich mit uns.
Dann kommt das auch noch on top und dann so.
Und dann will man es schnell wegmachen, ohne nachzudenken.
Genau, will man es schnell weg und man denkt ja dann auch immer, das ist ja auch zeitkritisch und so weiter. Ne? Und dann reagiert man halt drauf, ohne großartig drüber nachzudenken und zu recherchieren. Und das passiert leider halt immer noch, ne? Weil eines der großen Probleme, was wir haben, ist, dass also die wir keine zuverlässigen Vertrauenssignale im digitalen Umfeld, dass es einfach sehr, sehr leicht ist für Angreifer oder, was heißt sehr, sehr leicht, aber sie schaffen es halt sehr gut, meine Bank irgendwelche, selbst also auch das BSI, ne, oder andere Menschen halt nachzumachen. Mhm. Und darauf fallen Menschen halt rein.
Ja, wir kommen da gleich nochmal zu. Mhm. Bei den Einstiegsfragen ist es ja so, Christoph, du hast die schon beantwortet. Genau. Also wenn ihr, liebe Hörende, da die Antworten nochmal wissen wollt, verweise ich euch gerne auf Folge 1 unseres Podcasts, den Christoph hat eröffnet, hierbei nachgehackt. Aber seit der ersten Folge ist ja eine Menge passiert. Bist du denn seitdem, also seitdem, ich sag mal, eBay-Betrug, das mal an.
Mit dem Staubsauger, ja, genau.
Seit der Staubsaugersache, bist du seitdem nochmal gehackt worden?
Nee, ich nicht, aber meine Frau Sarah, die wäre beinahe auf eine sehr gut gemachte Phishing-Sache reingefallen. Die hat dann Gott sei Dank im letzten Moment mich kontaktiert, war vor 2-3 Monaten und ist da nichts passiert, aber wir waren beide überrascht, wie raffiniert das gemacht war, auch mit gutem Social Engineering, muss man sagen.
Was war da los?
Die hat eine E-Mail gekriegt von einem alten Schulkameraden, mit dem sie vor 40 Jahren Abi gemacht hat in den USA. Okay. Und irgendwie eine Einladung für irgendwas. Und dann hat die auf einen Anhang geklickt und da wurde nach dem Passwort gefragt. Und dann hatte, das war der Moment, Christoph, ne, was ist denn mein Passwort hier? Ne? Und dann
und bei dir ging alle Alarmleuchten an.
Nee, noch nicht mal so, weil die Webseite war sehr gut nachgemacht, eine Adobe-Webseite. Also war alles sehr, sehr gut gemacht. Und dann irgendwie passte das nicht. Und dann ist ein bisschen vielleicht, wie Angela sagt, ist ein Unterschied, wenn du selber betroffen bist und bist in deinem Workflow.
Ja.
Und wenn du als Berater hat man schon mal, ich glaube, dann what's going on, weißt du? Und dann, wie gesagt, Ende gut, alles gut, aber das ist einfach Alltag geworden und die gehen, probieren die menschlichen Schwächen, ne, diese Vertrauenssignale auszunutzen.
Ja, natürlich.
Genau.
In Ermangelung dessen, dass du jetzt diese Einstiegsfragen quasi nochmal beantwortest, womit beschäftigst du dich jetzt akut gerade?
Also mein Tagesgeschäft ist ja immer noch, mein Forschungsschwerpunkt ist alles Everything Hardware, also dieses Zusammenspiel zwischen Hardware, also wirklich die Chips oder die Geräte, eine IoT, sagtest du ja Anfang, also Internet der Dinge, was mit einem Bezug zur Sicherheit hat, was vielleicht interessant ist für mich selber auch, wo sich das hinbewegt hat. Wir machen einen zum Beispiel immer noch sehr technische Systeme, technische Fragestellungen, was weiß ich. Wir haben auch sehr erfolgreich, haben wir jetzt sehr, sehr schöne Forschungsarbeiten gemacht im Bereich Wireless. Also wie können wir Wi-Fi-Signale ausnutzen, jetzt nicht um Daten zu übertragen, um zum Beispiel einen Raum zu überwachen, ob es da Eindringlinge geht. Also das ist sehr erfolgreich. Aber was mich selber auch überrascht, was ich meine Doktoranden mit mir angeleiert haben, so vor seit 2 Jahren, dass wir nicht mehr auf diesem ganz engen Security-Begriff sind, sondern es ein bisschen breiter sehen. Das geht auch so in Richtung vertrauensbildende Maßnahmen. Ne? Ja. Mhm. Und da machen wir tatsächlich auch im Hardware-Bereich, untersuchen wir zum Beispiel, wie kann man Vertrauen in Hardware herstellen. Mhm. Das hat eine technische Komponente, das hat aber auch eine relativ starke menschliche oder fast so Society, also gesellschaftliche Komponente.
Ja.
Das hat sich, glaube ich, auch geändert so in den letzten 2 Jahren. Da hätte ich vor 2 Jahren nicht gesagt, das ist nicht unsere Baustelle, das Angela.
Aber da greift ihr schön ineinander jetzt. Ne?
Sehr nerdy, sehr technisch von der Ausbildung her und auch von der Forschung.
Aber du hast da ja auch ein ganz, ganz spannendes Stichwort jetzt mir geliefert. Also ihr greift da ineinander. Die Entwicklung der IT-Sicherheit in den vergangenen Jahren ist ja immens, was da passiert ist. Was hat sich denn aus eurer Sicht verändert so in den letzten Jahren? Was sind die Aspekte, auf die ihr jetzt neu drauf schaut?
Sache ist, wenn wir also diese Phishing, also diese Angriffe auf den Menschen, dass die quasi immer schwieriger zu erkennen werden, weil die Angreifer halt nicht nur also sehr, sehr viel Informationen haben, die sie einsetzen können, sondern da jetzt auch zum Beispiel KI nutzen, um eben solche Nachrichten zu generieren. Und ganz besonders schlimm wird das, wenn also Mediendaten, Audio, Video, Bilddateien KI generiert werden, einfach gezielt darauf hin, die Menschen dazu zu bringen, also zu schnell zu reagieren, in Panik zu verfallen, also ihre Aufmerksamkeit in eine bestimmte Richtung zu lenken. Und da hat es halt schon sehr sehr hoch Angriffe gegeben, zum Beispiel, dass eine Frau Lösegeld gezahlt hat, weil sie einen Anruf bekommen hat, wo ihre Tochter gesagt hat, sie würde entführt, und dann übernimmt der Entführer und man hört die Tochter im Hintergrund schreien, so von wegen, die tun ihr weh und so weiter. Ja. Oder auch der ein Fall, der jetzt hier vor ein paar Wochen war, dass also jemand in einer Firma, der die Möglichkeit hatte, da also einen großen, ich glaube, es waren 50 Millionen oder 25 Millionen zu überweisen, dass da KI generiert. Also er dachte, er wäre in einer Telefonkonferenz mit den ganzen Vorstandsmitgliedern, die jetzt beschlossen hätten, wir machen das und wir schicken das Geld dahin. Also, dass diese gerade eben, also wir haben noch, glaube ich, überhaupt kein Gefühl dafür, dass, also wenn man halt sowas Persönliches sieht, Menschen, die man persönlich kennt, dass das gefaked sein kann, das verstehen die meisten Menschen eben noch nicht.
Nee, das ist ja auch für, ich sag mal, den Endverbraucher, die Endverbraucherin total problematisch, wenn ich auf einmal selbst eine WhatsApp-Sprachnachricht bekomme. Das ist ja bisher das Sicherste, was wir da so haben, eigentlich gewesen. Und jetzt weiß man es dann eben vielleicht nicht mehr. Ne? Ist das automatisiert geschickt? Ist er das wirklich? Ist sie das wirklich? Und so weiter. Ja, sehr spannend. Und Christoph?
Ich habe da auch große Angst vor, genau wie ihr sagt. Also ich glaube, im Moment ja nicht so multimedial, sondern viel eben über E-Mail, textual. Die sind im Moment, wahrscheinlich wie viele von uns, alle ein, zwei Wochen kriege ich irgendeine Phishing-E-Mail. Eine Deutsche Bank, bitte ändern Sie Ihr Passwort. Und dann ist immer der Absender, ist dann eine Adresse in irgendeinem Land, ne, was jetzt nicht, genau. Wo ich schon Angst vor habe, muss ich sagen, wenn da ein guter Text sein könnte, ne, der von Angela zum Beispiel kommt, einem anderen Kollegen oder dem, weiß ich nicht, einem Kollegen am Max-Planck-Institut, ne, genau, dear Christoph, could you please quickly, bla bla bla. Ne. Ich glaube, wenn da ihr nennt das Vertrauenssignale, ne, genau. Ich glaube, wenn da mit KI, wenn die besser werden, diese Vertrauenssignale zu faken, da habe ich schon Angst vor. Also da glaube ich, dann irgendwann bin ich auch überfordert, dann jede E-Mail.
Natürlich.
Dann, genau, das ist genau. Ich wollte aber noch sagen, das Glas ist nur halb leer, dass das Glas vielleicht halb voll ist. Das ist auch eine Sichtweise, gerade mit dem laufenden Exzellenzcluster. Der hat ja diese starken Human Factor Aspekte, aber der hat natürlich auch viel technische Aspekte, und man muss sagen, die nackte Technik hat natürlich riesige Fortschritte gemacht, also so in my lifetime, also während der letzten 20 Jahre, wo viele Sachen nicht klar war, ist die Software sicher, ist die Kryptographie sicher, und da haben ja auch Peter Schwab und Eike Kills, ich weiß nicht, ob die auch schon mal hier waren, na genau, die haben ja mit diesem wahnsinnigen Erfolg weltweite Standards für Postquanten gelegt. Sagen wir mal so, die Kernkryptographie hat sich zum Beispiel deutlich besser entwickelt, dass man eigentlich sagt, also diese Kernverschlüsselung ist sicher. Und eine Sichtweise ist natürlich auf diese menschlichen Aspekte, was eine Katastrophe ist, weil die Technik so sicher geworden ist.
Ja.
Und sonst wäre es viel schlimmer, ne? wenn die nur rein, also wenn was weiß ich, ein Nachrichtendienst nur den Internetverkehr mithören könnte und dann unsere WhatsApp lesen, ne, oder unsere E-Mail. Ja. Aber das geht ja heute nicht mehr.
Ja.
Sag mal, es gibt immer viel sichere Basiskomponenten, und die Angreifer sind gezwungen, jetzt die menschlichen Schwächen auszunutzen.
Ja. Ne? Ihr bewegt euch ja in einem Umfeld, ihr seid ja quasi angedockt an ein sehr schönes Feld, was euch Möglichkeiten gibt zur Forschung, eingebettet in Exzellenzcluster, in alle diese Dinge. Was sind denn aus eurer Sicht die wichtigsten Erfolge, die ihr in eurer Forschung bisher so erzielt habt auf diesen beiden Gebieten? Also die Sicherheit der Kryptographie eben.
Genau,
bei dir?
Also wir versuchen ja, es für Menschen so einfach wie möglich zu machen, sich sicher zu verhalten. Und das heißt, also man macht es einfach, indem man den Aufwand und die Komplexität der Sicherheit reduziert. Und ein wirklich wichtiger Fortschritt ist, wie jetzt mit Makros zum Beispiel umgegangen wird.
In Word oder so, ja.
In Word, in Excel, in diesen Ganzen. Das war also immer so. Durch diese Makros können eben Angreifer auch Schatzsoftware einschleusen.
Sag noch mal ganz kurz, was sind Makros?
Makros sind so quasi Mini-Programme, die in Word oder Excel, also zum bestimmte Standardberechnungen und so weiter vornehmen. Also anstatt das jedes Mal neu zu schreiben, kann ich da ein kleines Programm schreiben und sag, und jetzt rechne mal das aus
und so weiter. Die sind Bestandteil, die meisten Leute brauchen die nicht.
Ja.
Genau, aber die können eben auch. Die gibt es aber in der ganzen Microsoft Office Suite, genau.
In vielen Firmen werden also solche Makros geschrieben, um solche Standardaufgaben effizienter zu machen. Und das war also so, dass als es zum ersten Mal vorkam, dass dadurch also Schadsoftware durch diesen Makrocode eingeschleust wurde, hat man das dann so gemacht, dass man gesagt hat, okay, wir können jetzt also das blockieren, dass diese Makros nicht automatisch ausgeführt werden. Und dann war es aber so, dass die Nutzer dann quasi immer sagen konnten, ach nee, brauche ich, mach das, also schalte den bitte mal frei. Und das war, es war zum Teil einfach schlechtes Interface-Design, was eigentlich, wo wir in einer Studie gezeigt haben, die Leute schalten diese Makros frei, selbst wenn sie die für die Aufgabe, die sie machen, gar nicht brauchen. Oh, okay. Das war einfach wirklich schlechtes UI, was wir UI-Design nennen würden. Aber die Frage einfach, wer soll denn jetzt entscheiden, ob so ein Makro sicher ist oder nicht, das sollen eigentlich nur die Sicherheitsprofis entscheiden. Und das ist inzwischen, also diese Erkenntnis ist dann umgesetzt worden, dass man die Nutzer nicht mehr fragt, willst du das oder willst du nicht, sondern eben die sich nur von Sicherheitsexperten überprüfte und signierte Makros können überhaupt noch freigeschaltet werden.
Das ist also ein Ergebnis.
Also hier haben wir diesen ganzen, wo also eine Entscheidung bei Nutzern abgeladen wurde, die wirklich gar nicht treffen konnten und die hat deren Zeit und Aufmerksamkeit verschwendet und Sicherheit kam dabei nicht raus. Die Experten kümmern sich da darum und dann brauchen sich die Nutzer keine Sorgen.
Und das war, weil Microsoft dann das geändert hat, ne?
Microsoft hat es geändert. Ja.
Das ist natürlich ein sehr schönes Ergebnis, wenn man dann sagt, man hat hier ein Paper, das das beweist. Dann kommt irgendwann Microsoft und sagt,
da freut man sich ja sehr, was wir da also gesagt haben. Ne? Man bitte lass das nicht, das können die Nutzer nicht entscheiden. Ja. Und das finde ich, war insgesamt für die Benutzbarkeit von Sicherheit ein sehr, sehr großer Fortschritt.
Ja, und natürlich auch toll, so eine direkte Auswirkung von der Forschung dann wirklich im Schnellumsatz zu sehen. Ne? Ja. Das ist natürlich sehr spannend.
Ja, also von der technischen Seite und einer unserer Lieblingskollegen, Yuval Yarom, der hat ja ganz tolle, wirklich sehr hochgrade technische Schwachstellen gefunden, ne? Mikroarchitekturattacken, ganz neue Attacken, die gab es vor ein paar Jahren nicht und hat dann auch wirklich gezeigt, dass Browser dadurch anfällig werden und da hat es auch tatsächlich Änderungen in den großen Browsern, ich glaube in Google Chrome und in den Apple Browser Mosaic, ich meine auch Firefox gegeben und die gehen auf die Arbeiten von dem zurück, also jetzt auch auch ein großer Erfolg von unserem Casa Excellence Cluster, genau wie was Anisha sagt mit Microsoft, da reden wir nicht über Millionen, sondern zum Teil milliardenfache Installationen, die da weltweit laufen. Und das ist natürlich eine tolle Sache.
Ja. Magst du noch mal ganz kurz sagen, was das Casa Excellence Cluster ist? Nur ganz kurz.
Es gibt in Deutschland, manche haben vielleicht mal über Exzellenz-Universitäten gehört. Die Exzellenz-Strategie heißt das. Und das ist so der höchste Wissenschaftspreis, Errungenschaft, die es gibt, ist eben so ein Exzellenz-Cluster zu bekommen. Da gibt es etwa 50 von, gut 50 in Deutschland und wir haben eine von den ganz, ganz wenigen Clustern, die sich in der Informatik tummeln. Das ist sehr, sehr viel Geld, die wir kriegen, über 30 Millionen über 7 Jahre.
Wow.
Und das heißt CASA und das steht für Cybersicherheit im Zeitalter großskaliger Angreifer.
Okay.
Und Angela und ich sind beide im Sprecherteam zusammen mit Eike Kills.
Ja, Ja, das ist natürlich aber auch, hat ja auch eine unfassbare Relevanz. Von daher würde man ja auch sagen, ja, ist auch gut, dass da die Gelder entsprechend fließen. Also das jetzt mal nur so, für mich ist das ja immer so, ich habe ja überhaupt gar nicht so viel Ahnung in der Tiefe. Ja. Ich finde das aber immer unfassbar beeindruckend, wie sehr das dann doch auch alles Auswirkungen auf mein persönliches Leben hat.
Absolut, ja, ja,
so,
genau.
Ohne das zu wissen, was da im Hintergrund so läuft.
Ja. Und vielleicht eine andere Sache, die jetzt in die Bochum ausmacht, also Casa, ist, was Angela gerade gesagt hat, dass wir sehr schöne und wichtige Ergebnisse haben in diesem Human Aspect-Teil, aber das basiert eben auch darum, dass es in Bochum gelungen ist. Dank Angela, muss man sagen, die war der Auslöser dafür und ist auch die treibende Person, dass die Techies mit den Human Aspects-Leuten zusammenarbeiten.
Ja.
Da muss man sagen, da wird viel drüber geredet, an ganz vielen Standorten und ganz viel klappt es nicht. Und ich glaube, bei uns klappt das sehr gut.
Ja.
Also das ist, glaube ich, auch ein toller Erfolg von uns.
Ja, ja, das ist sicherlich auch was Besonderes. Ich habe ja in der Einleitung gesagt, wir wollen so ein bisschen in die Zukunft gucken und wollen mal gucken, wo entwickelt sich das denn hin? Also eine Bestandsaufnahme machen, aber jetzt eben auch schauen, was in der IT-Sicherheit wichtig wird. Habt ihr da so Fokuspunkte, wo ihr sagt, da läuft's hin? Also das ist auf jeden Fall etwas, wo wir hingucken müssen und wollen.
Ja, gibt es, glaube ich, auf ganz vielen Ebenen. Also ich glaube, von der Technik an, ne, sehr, sehr basal, sehr technisch hin eben bis zu der menschlichen Ebene. Ein großer Punkt, wo sich jetzt verschiedene Leute in Casa mit beschäftigen, ist, dass man auch, sagen wir mal, das Threat Potential, also das Gefahrenpotenzial vielleicht noch weiter, also nicht nur auf einen User oder eine Organisation, sondern vielleicht auf Society-Level betrachtet, also gesellschaftliche Sachen.
Ja.
So ein Beispiel, sagen wir mal, das historisch, das wir gar nicht so im Radarschirm hatten, war sowas wie Wahlbeeinflussung zum Beispiel.
Ja.
Ne, genau.
Oh, ja.
Das wird uns, glaube ich, zunehmend klar, dass das eigentlich auch in die Cybersecurity reingeht, ja, weil das eben auch eine Bedrohung stattfindet. Ne? Das ist jetzt vielleicht nicht der klassische Hack, der irgendwas mit Schadsoftware zu tun hat. Ne? Das heißt, da ist eine Sache, wo wir uns langsam hinbewegen.
Mhm.
Ist eine Sache, genau. Ja, das ist jetzt ein Beispiel, glaube ich, von vielen.
Also das stellt also dann auch sehr, sehr fundamentale Fragen über unseren Umgang mit der Technik heutzutage.
Ja.
Weil viele diese Beeinflussung, wenn man nochmal guckt, wieso funktioniert das eigentlich, dass unser Verhalten sich durch den Umgang mit der digitalen Technik sehr, sehr stark verändert hat. Wir haben also viele gute, schöne neue Sachen, schöne Effizienz bekommen und so weiter. Aber wir haben auch ganz grundsätzlich unser Verhalten geändert. Und es ist eine schleichende, dass wir also, wir denken, wir sind selbstbestimmt, wie wir mit diesen ganzen digitalen Medien und so weiter umgehen. Wir sind es aber nicht mehr.
Okay, woran machst du das fest? Kannst du das konkretisieren?
Ja, weil wir wissen, wie viel Zeit Menschen also heutzutage im Umgang mit dem Digitalen verbringen. Und wir hören ja, wenn wir genau zuhören, dass Leute eben sagen, ich will eigentlich nicht so viel Zeit mit Smartphone und so weiter verbringen, aber sie es trotzdem tun oder auch zu, also ich will eigentlich nicht so viel Geld für meine, was weiß ich, Gartenzwergsammlung oder für Klamotten ausgeben, aber die ganzen digitalen Konzerne, also es wird uns ja quasi frei angeboten, aber eben man redet von dieser Aufmerksamkeitsökonomie heutzutage, ja, und darum geht es also, und wir werden also quasi unsere Aufmerksamkeit ist gefangen und wird festgehalten. Und das heißt eben, dass wir auch nicht mehr selber bestimmen über unsere Entscheidungen, sondern wir uns sind quasi schlechte digitale Angewohnheiten anerzogen worden durch diesen Umgang. Ne? Und also wirklich, wenn du schaust, bei diesen Digitalkonzernen arbeitet, das sind also auch Psychologen, Und Designer, die also auch in Spielcasinos zum Beispiel arbeiten, um eben die Leute also bei der Stange da zu halten, ja, deren Aufmerksamkeit, dass sie immer weiter und weiter und weiter spielen. Genauso ist das auch in diesen Mechanismen, ne? Also ob die, manche Leute möchten eben gerne so einen Daumen haben auf Social Media, ne? Oder wollen und so weiter, ne? Und das heißt also, wir werden immer mehr und mehr unsere ganze Zeit und unsere Aufmerksamkeit, ne, das wird quasi gesteuert und
das geht doch auch in Richtung Suchterzeugung, ne, oder?
Und das macht es uns eben, das ist quasi, das ist schon zum Teil halt so halt Suchtverhalten, aber das macht uns dann natürlich auch anfällig, dass wir, wenn wir diese schlechten digitalen Angewohnheiten haben, dass wir eben auch gar nicht mehr merken, wenn wir beeinflusst werden, ne, dass wir also gesteuert werden, dass wir ganz gezielt bestimmte Informationen bekommen, ja, dass also, was weiß ich, wenn ich jetzt Katzenfanatikerin bin, mir erklärt wird, dass ich diese Partei wählen soll, weil das dann für die netten kleinen Katzen besser wird. Nicht? Und solche, und jemand, mein Nachbar, der sich über Hunde, der kriegt das, der kriegt erzählt.
Kriegt die andere Partei.
Der kriegt die oder nein, der kriegt die gleiche Partei, wenn das jetzt also davon finanziert und weil, der kriegt die gleiche Partei, aber dem wird erzählt, das wäre gut für Hunde. Ne? Okay. Oder eben, was weiß ich, wenn er gerne surft, dass dadurch, also was weiß ich, besseres Surfgelegenheit kommen. Ja, also ich sage das, das klingt jetzt ein bisschen absurd. Aber, und dieses, da müssen wir eben, also so wirklich dran, also man nennt das ja, im deutschen Raum ist das ja auch in der Politik stark verankert, digitale Selbstbestimmung. Mhm. Aber ich glaube, die meisten Menschen haben noch gar nicht verstanden, was das überhaupt ist, was das bedeutet. Und dass wir wirklich tatsächlich wieder die Kontrolle über unser Leben und wie wir mit diesen Medien umgehen, erreichen müssen. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist eben, dass wir halt technische Mechanismen schaffen müssen, die es Leuten erlauben, wirklich ohne dass es sehr, sehr viel Zeit, Aufmerksamkeit und Wissen erfordert, sagen können, das ist wirklich Christoph, das ist meine Bank. Wenn es denn so sein soll, das ist Zalando und nicht irgendein chinesischer Billiganbieter, der vorgibt, mir jetzt hier Sachen zu verkaufen. Also dass er Zalando sei, um mir Sachen zu verkaufen. Ja. Das muss eben halt zusammenkommen. Ja.
Ne? Und ich denke, was bei was dem zugrunde liegt, ist, das Thema muss ja kommen, KI, künstliche Intelligenz.
Ja, und das sehe ich jetzt gefragt. Ne?
Genau, genau. Muss jetzt kommen. Ne? Und ich glaube, ist genau, was Angela jetzt auch schon angedeutet hat, das wird in beiden Richtungen eine große Rolle spielen. Ne? Einmal für die Verteidigung, ne? Weil
natürlich
kann ich damit automatisch Angriffe, Fehlverhalten identifizieren. Und natürlich für die Angreifer ist das auch super, ne, dass die ChatGPT haben, ne, genau.
Schreib mir mal ein Programm, was mir die Tür aufmacht.
Genau, genau. Das wird, hört sich jetzt ziemlich dramatisch an. Also mal aus wissenschaftlicher Sicht ist das super, weil es da viele ganz neue Forschungsfragestellungen gibt. Und es wird höchstwahrscheinlich auf so ein Katz-und-Maus-Spiel hinauslaufen, aber das gibt es seit den 70er Jahren.
Ja,
seit den 90er Jahren Kryptographie und Sicherheit, ne, und das wird sich jetzt in dieser Domäne auch fortsetzen. Ich glaube, was sich ändert, ist, dass dieses Angreiferbild sich ändert. Das war ja historisch, das war ja wirklich ein ganz gezielter jemand, ne, der irgendwo saß im Ausland, im Inland und ein ganz bestimmtes Ziel hatte. Ne, er wollte meine Kreditkartennummer kriegen.
Was irgendwo im Keller, in so einem dunklen Raum und hat irgendwie...
Genau, im dunklen Raum oder eben auch, ne, weiß ich nicht, in einem schönen Großraumbüro, ne, das man irgendwo, weiß ich nicht, anmietet. Ne. Aber sagen wir mal, da war sagen wir mal, die Trennung zwischen Hacker und legitimen User ist historisch ganz klar. Mhm. Wir haben es ja auch mit Autosicherheit, meine Gruppe lang mit Autosicherheit. Das sind Leute, die wollen die neuen BMWs klauen hier in der Bochumer Innenstadt. Ne? Aber jetzt, wenn es in Richtung so politische Beeinflussung geht oder Userverhalten ändern, Leute, die da auf Insta oder was dafür sorgen, dass man mir bei Zalando kauft oder sowas. Ne? Mhm. Das ist was ganz anderes wie einer, der meinen BMW klauen will. Ne? Ja. Der hat ja, erstmal ist das ein legitimer Geschäftspartner. Ne? Ich will da ja auch gerne schöne Klamotten kaufen oder so. Ne? Mhm. Aber der will vielleicht auch ein Suchtverhalten auslösen. Ne? Und das ist für uns, glaube ich, alle wissenschaftlich eine spannende Angelegenheit. Ne? Ja, also mal dieses Schwarz und Weiß wird mir grau und grau, ne, zum Teil. Ne? Ja. Genau. Ja, ja. Hm.
Und der, die andere Facette ist halt auch, dass die Nutzer selber auch eben unwissentlich diese zu den Angriffen, also nicht nur, sie sind nicht nur selber das Ziel, sondern sie können eben auch zu Angriffen auf andere beitragen. Also das fängt ja damit an.
Schneeballeffekt.
Ein Schneeballeffekt, dass wenn mein, wenn mein E-Mail-Konto gehackt wird und die Angreifer gehen, dann gehen die zu meinem Adressbuch und dann schreiben die eine, also können ja dann auch gucken, was wir so vorher ausgetauscht haben, dann schreiben die eine super plausible E-Mail an Christoph, der kommt jetzt wirklich von meinem gehackten E-Mail-Konto und sagt, er soll jetzt irgendwo muss irgendwo
mal PayPal, ne? Genau.
Kannst du mir mal schnell 5.000 Euro leihen? Aber auch hinzu, das wird jetzt also halt immer komplexer. Also wir in der Sicherheit, wir jammern auch oft gerne darüber, dass die Softwareentwickler zum Beispiel halt Fehler machen und dass sie schon sehr hinreichend bekannte Schwachstellen, dass sie das trotzdem immer wieder in ihren Code einbauen und so weiter. Und jetzt haben wir ChatGPT und es ist, findet schon statt, dass sich Programmierer, Softwareentwickler Code von ChatGPT schreiben lassen.
Ja.
Dieser Code wiederum wird natürlich aus dem Internet gezogen und viele von diesem Code ist nicht bereinigt, ist nicht sicher.
Ist nicht überprüft.
Ja. Ist nicht überprüft. Ja. Gut. Aber eben halt, wenn ich das weiß, dann kann ich natürlich auch ganz gezielt Code platzieren. Wenn ich als Angreifer das weiß, dass die gerne halt sich bestimmte Sachen, also dafür Code abholen, dann kann ich natürlich diesen Code ganz gezielt platzieren und da meine Schadsoftware wieder rein. Das heißt, wir müssen ganz anders darüber nachdenken, wie arbeiten wir, wie in verschiedenen Arbeitsbereichen, wir also auch selber als die eigentlich Guten diese Technik verantwortungsvoll benutzen, damit wir es eben nicht den Angreifern leichter machen. Und das fängt an bei den Softwareentwicklern selber. Natürlich kann man, es gibt Firmen, die also auch zum Beispiel aus rechtlichen Gründen ihren Softwareentwicklern verbieten, ChatGPT einfach so zu nehmen und das nur intern zu machen. Also aber da muss man natürlich dann auch Prozesse haben. Ne? Wenn sonst jemand unter Druck ist und Angst hat, sonst seinen Job zu verlieren, wenn sie jetzt nicht das Ding noch fertig programmiert kriegen, dann ist die Versuchung natürlich immer da.
Oder bei Freelancer noch mehr. Ne?
Bei Freelancer noch mehr. Und wenn jetzt keine Prozesse dafür da sind, um die eben effizient prüfen können, ob das und dann müssen eben Firmen also auch selber sich mehr einbringen und also wenn ich höre, dass viele Firmen denken, oh toll, jetzt können wir ein paar tausend Programmierer entlassen, dann würden wir natürlich aus unserer Perspektive sagen, hey, nein, also was ihr im Moment so produziert, ist nicht sicher und ist nicht toll. Ihr könnt vielleicht einige Sachen effizienter machen, aber ihr braucht diese Kapazitäten, um wirklich die nächste Generation der digitalen Technik wirklich sicherer zu machen. Ne? Das ist also das.
Ich habe da das Gefühl, da rennt man ja auch irgendwie was hinterher schon fast, ne? Also bei dieser explosiven Entwicklung.
Ich glaube, da sortiert sich viel. Ne? Und das ist, was Angela auch gerade sagt, da gibt es neue Gefahren. Aber natürlich auch Positiventwicklungen. Ne? Du kannst sagen, vielleicht wird vieles Code schreiben, was ja relativ stumpf ist, wirklich verbessert, effizienter, vielleicht von hoher Qualität, dass man eben sagen wir mal einfache Codesachen
könnte auch einfach mal gut ausgehen.
Genau. Aber es gibt auch, ich glaube, das ist wirklich diese Yin-Yang-Situation. Also manche Sachen werden besser, aber dadurch können es neue Angriffsvektoren zum Beispiel geben, ne? Genau.
Und ich denke also jetzt auch, warum wir gesagt haben, wir müssen jetzt auch mehr auf diese gesellschaftliche Ebene schauen, ist, dass natürlich diesen Anreiz zu schaffen und sagen, nein, die Software muss besser sein, die muss sicher sein, wenn der Gesetzgeber das Äquivalent von Produkthaftung für Software einführt, dann haben die Firmen natürlich auch einen ganz massiven Anreiz, das zu tun.
Und ich glaube, das sind alles große Fragestellungen, die wir jetzt auch in CASA angehen. Ist genau, wie verändern sich diese Prozesse? Da kann man zum Beispiel Software Engineering effizienter machen. Dadurch werden, sagen wir mal, Softwareentwickler, die haben Zyklen frei, die haben Zeit frei, die dann idealerweise aber in qualitätssichernde Maßnahmen gesteckt werden, die vielleicht auch wieder von KI unterstützt werden. Ne? Mhm. Wie genau sich das ausgestaltet, ist, glaube ich, noch eine Fragestellung. Aber sagen wir mal, da gibt es viel. Der Design Space, ne, sagen wir, der ist da groß.
Es gibt viel zu tun. Ja,
es gibt
viel zu tun, ich höre das schon.
Auch nicht unspannend.
Nee, überhaupt nicht. Das Ding ist ja, ich würde da jetzt auch total gerne noch in viel tiefere Tiefen steigen. Ist natürlich auch so, dass ihr in vielen Bereichen auch gerade erst anfangt, dahin zu gucken.
Klar, wie alle, ne, sind wir ja.
Genau, und ist aber natürlich schön auch für, ich sag mal, uns interessierte Laien zu wissen, okay, da kommt eine Menge, aber es sind auch, die Leute sind dran. Also sozusagen, die Verteidigung wird da hochgezogen. Das ist natürlich sehr, sehr schön.
Ja, wir haben auch es gibt in UA Ruhr, das ist die Universitätsallianz Ruhr, das ist also neben Bochum, TU Dortmund und Uni Duisburg-Essen. Und da gibt es ein neues Forschungszentrum, an dem Angela und ich auch beteiligt sind, jetzt im Aufbau. Das heißt Trust, also eben Vertrauen in digitale Technologien. Gehört auch der Sicherheitsbegriff dazu. Und da geht es, im Kern geht es da ganz viel um KI, maschinelles Lernen und dem Zusammenspiel Vertrauen und sicherheitsbildende Maßnahmen. Da werden auch ungefähr ein Dutzend neue Professoren in allen drei Unis eingestellt. Und das ist genau, also ein neues Forschungszentrum vom Land finanziert, wo es genau um diese Fragestellung auch geht. Genau,
Super, also mich beruhigt das ehrlich gesagt, dass da ein bisschen was passiert.
Ja. Wir haben auch gerade ganz spannende neue Kollegen eingestellt, die fangen jetzt in den nächsten paar Monaten an, also da freuen wir uns auch drauf.
Ja. Man, also ich muss das mal so übersetzen, man sieht richtig, wie bei den beiden die Augen blitzen. Das macht, glaube ich, wirklich richtig Spaß, wo ihr euch da demnächst so reinwerft. Ein super, super interessanter Ausblick, vielen, vielen Dank. Bevor ich euch jetzt vom Haken lasse, mit diesem kleinen Anfütterungsausblick auf, wie sich das Ganze entwickelt. Vielleicht treffen wir uns auch einfach nochmal und gucken dann in ein paar Monaten, hören mal, wie es dann tatsächlich gelaufen ist. Das würde mich sehr interessieren. Es ist ja immer so, dass wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne eine kleine IT-Sicherheits-Takeaway-Message mitgeben, sozusagen, von den Profis für die, naja, noch nicht ganz so Profis. Wenn ihr denen was mitgeben würdet, was würdet ihr als Takeaway-Message mitgeben, Angela?
Ich finde, dass digitale, also sichere digitale Angewohnheiten, das ist ja so meine Obsession. Und das ist, also ich mache da gerne so eine Parallele zur Fitness, ist, man muss, und es ist egal wo, man muss irgendwo anfangen und das langsam also aufbauen. Und genauso wie das mit der Fitness ist, dass ich erstmal anfange, also die Treppe zu nehmen statt den Aufzug, dass ich anfange, 10 Minuten nach dem Mittagessen mal zu laufen und dann sukzessive mehr mache. Genauso ist es auch mit dem Digitalen. Mit einer Sache anfangen, zum Beispiel eben nicht immer das gleiche Passwort für viele verschiedene Konten verwenden, sondern jetzt sage ich, jetzt richte ich mir, jetzt nehme ich mir mal 2 Stunden an einem Samstagnachmittag Zeit, suche das Zeugs alles zusammen und richte mir ein Passwortmanager ein. Das kann also der Anfang sein. Und das, also wenn ich das dann wenn ich das dann geschafft habe und automatisch mache, dann kann ich mir das nächste und das nächste. Das heißt also, das darüber nachzudenken, eben was sichere digitale Angewohnheiten sind. Das kann eben auch zum Beispiel sein, dass ich mir wirklich, dass ich für mich oder für meine Kinder zum Beispiel nur x Stunden am Tag mit dem Smartphone, dass ich mir für bestimmte Dienste oder dass ich da sage, die Kinder dürfen das Smartphone nur in diesem Zeitrahmen benutzen und ansonsten ist es gesperrt. Das wären also sichere digitale Angewohnheiten.
Also
das,
sich die Souveränität zurückholen.
Und damit, dass man sich da mal die Souveränität zurückholt. Ja, sehr wichtig.
Ein sehr guter Tipp, vielen Dank. Christoph?
Ja, geht vielleicht ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Was mich bei mir selber immer wundert, dass mich die ganze Sicherheit immer nervt. Ne? Wie du sagst, das Passwort ändern, ne? Genau. Und wenn ich das vergleiche, ich habe so mein Studium damit verdient, Motorräder zu reparieren. Ne? Und wenn man das vergleicht jetzt mit einem Motorrad oder einem Fahrrad abzusichern, da ist es uns vollkommen klar, ne? Wenn überall Fahrräder in Deutschland gestellt, ich muss ein teures Schloss kaufen, das Abschließen nervt. Ja. Ne? Reicht auch nicht, das freistehend abzuschließen, ich muss einen Laternenmast anschließen und. Die Sachen sind uns vollkommen bewusst. Also das ist sehr greifbar und das kommt zu einem Preis. Aber wir würden das, glaube ich, gar nicht mehr so formulieren. Wir wissen, nee, hier werden Fahrräder gestohlen. Ich muss jetzt hier mein Faltschloss holen und alles. Ne? Und dann teuren Rennrädern brauche ich 2 Schlösser. Oder wenn ich ein teures Elektrobike habe, muss ich noch mehr. Das ist uns allen vollkommen klar. Und diesen Preis, also diesen Zusatzaufwand, den machen wir. Dann machen wir so eine Abwägung im Kopf und sagen, jetzt habe ich irgendwie ein teures Rennrad.
Oder, nein, wenn es einmal zur Routine geworden ist, dann ist es keine Belastung. Genau, dann ist es halt keine große Belastung.
Aber im digitalen Raum, Digital Space, ist es für mich was anderes. Es nervt immer, anstatt mir selber zu sagen.
Der Sicherheitsexperte. Ja.
Ist sehr menschlich, ne? Und wie Angela sagt, ne? Man richtet sich dann nicht den Passwortmanager ein oder macht dann Reuse von Passwörtern, was ich natürlich seit vielen Jahren weiß, dass ich muss. Und ich glaube, wo ich selber dran bin, diese Verhaltensänderung, vollkommen klar, wenn ich ein Fahrrad gut abschließen ist, dann kostet das 2 Minuten und das nervt. Oder wenn ich das Haus alleine lasse, muss ich vielleicht auch noch irgendwas machen. Dass man das eigentlich auch im digitalen Raum überträgt. Und diese ganz banale Sache, Sicherheit kommt zum gewissen Aufwand. Ne? Genau, und es ist glaube ich, so eine Mischung aus Erziehungssache. Also du musst dein Fahrrad abschließen, ne? Das weiß ich seit der Grundschule, ne?
Aber lass ja von der Fachfrau sagen, das ist ein 90-10-Problem. Ne? Also 90% sollten wir es einfach, so einfach wie möglich und effizient möglich für Leute machen, die Sicherheit auf sich haben. Und 10% ist eben besser zu verstehen, was eigentlich vor sich geht und neue eben über Angriffe zu lernen, über Sicherheitsmaßnahmen zu lernen und die dann.
Also ist deine Message, schließt eure Fahrräder ab, sozusagen. Eure digitalen
ganz
Fahrräder.
Ganz genau. Weil keiner hat ein Fahrrad unabgeschlossen. Ne?
Eine Sache, die ich noch sagen würde, was vielleicht also auch im Hintergrund dieser, wie wir eigentlich manipuliert werden und zu gestalten, was ist eigentlich, was können wir dagegen tun? Eine Sache ist, wir sollten mehr miteinander reden.
Ja.
Über Sicherheit, aber auch über, wie wir eigentlich diese digitalen Medien verwenden. Das ist diese Vereinzelung, ne? Ich nur noch durch den Bildschirm so quasi gesteuert werde, dem können wir natürlich entgegenwirken, indem wir uns zusammentun, indem wir mehr darüber sprechen und indem wir gemeinsam sagen, ach, lass uns doch jetzt mal einen Grill festmachen, lass uns mal wieder was zusammen machen und nochmal daran erinnern, dass eben also viel stärker auch ob das in der Familie ist oder auch im Lokalen, ne, dass dadurch dass wir gemeinsam was machen, darüber reden und uns gemeinsam entscheiden, was uns eigentlich glücklich macht und was wir eigentlich wollen und was wir nicht wollen, das sehr, sehr viel auch eben wirklich dann zu Änderungen, zur Bestärkung und auch eben zu Entscheidungen und Aktionen führt.
Ja. Das ist ein guter Punkt, weil ich glaube, diese digitalen Sicherheitsentscheidungen, die werden normal am Schreibtisch getroffen, ne? sehr in Isolation. Sehr Isolation und
also
dann,
auch die digitale Sicherheit ins Soziale überführen. Ich finde, das ist eigentlich das perfekte Schlusswort. Ich finde es wirklich schön. Bleibt sicher da draußen, schließt eure Daten ab und euch beiden, Christoph, Angela, vielen herzlichen Dank, dass ihr heute hier wart und uns einen kleinen Ausblick gegeben habt auf die Entwicklung der IT-Sicherheit.
Danke für die Einladung nochmal.
Ja, danke.
Hat sehr viel Spaß gemacht. Tschüss, ihr Lieben.
Das war Nachgehackt, der IT-Security-Podcast. Ich hoffe, ihr habt heute genauso viel über IT-Sicherheit gelernt wie ich. Vergesst nicht, uns zu abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal und bleibt sicher! Nachgehackt ist eine Produktion von Cube5 und dem Exzellenzcluster CASA am Horst-Görz-Institut für IT-Sicherheit sowie der FISEC GmbH in Zusammenarbeit mit der Bochum Wirtschaftsentwicklung und Eurobits.